Lieber mit tiefen Wurzeln. Lieber mit tiefen Wurzeln las ich am 24. Februar im Wiesbadener Kurier. Ein Erbenheimer Gärtner empfahl in dem Artikel den Anbau hitzetoleranter Baumarten, da manche unserer einheimischen Bäume der Trockenheit nicht mehr gewachsen sind. Tiefe Wurzeln sind gefragt, nicht nur in der Natur. So wie Wissenschaft und Wirtschaft ohne Grundlagenforschung nicht auskommen, brauchen auch wir Christen immer einmal wieder eine Grundlagenbesinnung. Eine solche Grundlagenbesinnung ist uns mit dem heutigen Text vorgegeben. Der Predigttext aus Römer 5 ist definitiv ein Text für Tiefwurzler. Wer darüber nachdenkt, wie gelebter Glaube aussehen soll, wird an der Frage, was ist eigentlich der Inhalt, die Basis meines Glaubens nicht vorbeikommen. Was ist eigentlich der Inhalt, die Basis deines und meines Glaubens? Die Grundlage? Nicht, was muss ich alles tun, um den Forderungen Gottes zu genügen, sondern was ist deine Basis des Glaubens in deinem Leben? Zwei Bilder können uns da vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Kein Fußballspieler kann ein Traumtor schießen, wenn das Standbein es dem Spielbein nicht ermöglicht. Ich gucke zwar immer mal wieder Fußball, aber ich kann das nicht nachvollziehen, aber ich denke, wenn ich mit beiden Beinen in der Luft bin, wird es ein bisschen schwierig, den Ball ins Tor zu zaubern. Dazu gehört kontinuierliches Training. Damit man sich nicht blind die Seele aus dem Leib rennt, sondern zur rechten Zeit in der richtigen Position mit festem Stand ein Tor zu schießen. Das heißt, auf uns Christen übertragen, auch wir brauchen ein lebenslanges Training, damit wir die Basis, die Grundlagen unseres Glaubens nicht aus dem Auge verlieren. Das heißt, wir brauchen einen festen Stand in unserem Glauben, ein lebenslanges Training, was die Basis unseres Glaubens ist, zum Beispiel hier in unseren Gottesdiensten, in den Bibelkreisen, aber auch in unserem persönlichen Bibelstudium. Und ein zweites Bild. Wie ich am Anfang von dem Artikel des Gärtners schon gesagt habe, machen manche oder viele Leute sich Gedanken, was die Trockenheit in den Wäldern angeht. Förster und Fachleute erklären uns, dass die oberflächliche Feuchtigkeit nicht ausreicht, um unsere Bäume am Leben zu erhalten. Nur die Bäume, die tiefe Wurzeln haben, werden auf Dauer die Trockenheit, aber auch die durchweichten Böden überleben. Wenn ich zurzeit von Taunusstein über die Eiserne Hand nach Wiesbaden fahre, habe ich diese Tatsache plastisch vor Augen. Vielleicht geht es auch einigen von euch, die über die Eiserne Hand fahren, ähnlich. Jede Menge umgestürzter Bäume links und rechts der Fahrbahn. Entwurzelte Bäume, die keinen festen Halt hatten. Gleich ob durch Trockenheit oder durch besonders viel Regen. Übertragen für uns Christen heißt das, ohne festen Halt werden wir, egal ob in Wüstenzeiten oder in Zeiten, wo wir durchweicht sind durch Sorgen, Probleme oder Krisen, nicht überleben im Glauben. Ich lese uns Römer 5, 1 bis 5 zunächst nach Luther und dann des besseren Verständnisses willen noch einmal nach der Hoffnung für alle. Zunächst Martin Luther. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der künftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgeschüttet in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Beim Vorbereiten habe ich gedacht, das ist wie bei einer Kette. Die Bedrängnis, dann die Geduld, die Bewährung und zum Schluss die Hoffnung. Soweit der Text nach Luther. Und jetzt noch einmal die Hoffnung für alle. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir können ihm vertrauen, er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar, wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft unseren Glauben. Und das wiederum gibt uns Hoffnung. Und diese Hoffnung geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt. Durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich diesen Text vor 3 Wochen das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das ist eine echte Herausforderung. Auch wenn vielleicht dieser Text für den oder die eine von uns heute Morgen eine Zumutung ist und ihr vielleicht schon abschaltet, wenn ihr nur den Text hört, so würde ich mich doch freuen, wenn ihr mitgeht mit mir und euch diesen Versen stellt. 3 Gedanken dazu. Der erste Gedanke, Gott hat uns durch Jesus Christus gerechtfertigt. Der zweite Gedanke, Gott hat mit uns Frieden geschlossen. Und das dritte, Gott hat uns Hoffnung geschenkt. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, die Lieder, die Jan rausgesucht hat, das hat alles was mit Hoffnung, mit Anbetung, mit Dank, aber auch mit Kreuz zu tun. Lassen wir uns mal überraschen, was Gott uns durch diese Verse sagen möchte. Der erste Gedanke, Gott hat uns durch Jesus Christus gerechtfertigt. Rechtfertigung ist einer der zentralen Inhalte unseres Glaubens. Allerdings ist Rechtfertigung in unseren Kirchen heute nur noch selten ein Thema. Wir sind schließlich alle guten Willens, wir bemühen uns christlich zu leben, ethisch und moralisch. Die Bibel sieht das allerdings anders. Die Bibel sagt uns, dass wir vor Gott von Natur aus nicht in Ordnung sind, sondern Sünder. Dass wir von Natur aus getrennt von Gott leben. Die Tiefwurzler unter uns wissen, dass Sünde Trennung von Gott bedeutet. Auch wenn wir noch so moralisch oder ethisch einwandfrei leben, mit dieser Trennung zwischen uns und Gott hat sich der große Gott aber nicht abgefunden, weil er sich selber treu ist. In seinem Erbarmen schenkt er uns den einzigen Weg und das ist Jesus Christus. durch seinen Sohn Jesus Christus hat er diese Trennung zwischen Gott und uns beendet. Ich habe einfach mal eine alte Pappe genommen und habe das mal versucht aufzuzeichnen. Ganz einfach. Zwei Bereiche. Das ist Bereich Gottes, die Dimension Gottes, und das ist der Bereich von uns Menschen. Aus dem menschlichen Bereich gibt es keine Möglichkeit, zu Gott zu kommen, außer durch das Kreuz Jesu. Durch Kreuz und Auferstehung hat Gott eine Brücke gebaut, dass wir von ihm, von der menschlichen Dimension in seine göttliche Dimension hineinkommen können. Diese Brücke hat Jesus durch seinen Kreuzestod und seine Auferstehung für uns geschlagen. Kein Mensch kann aus eigener Kraft, aus eigenem Willen und mit noch so guten Werken und Möglichkeiten Gott je gerecht werden. Aber weil Gott so unfassbar gnädig und barmherzig ist, schenkt er uns die Möglichkeit, vor ihm gerecht zu werden, durch die Brücke, durch das Kreuz und die Auferstehung durch seinen Sohn Jesus Christus. Rechtfertigung ist also keine Qualitätsänderung der Menschen, sondern ein neues Verhältnis zu Gott. Dieser Satz ist mir sehr wichtig, deswegen lese ich ihn noch einmal. Rechtfertigung ist keine Qualitätsänderung von uns Menschen, dass wir ein anständiges Leben führen, lieb sind und unseren Zehnten und so weiter geben. Keine Qualitätsänderung, sondern ein neues Verhältnis zu Gott, dass unsere Beziehung zu Gott eine ganz neue wird durch Jesus Christus, durch seinen Sohn, durch Sterben und Auferstehen. In Offenbarung 21 und 2. Korinther 5 heißt es, siehe, ich mache alles neu. Das heißt, Gott macht Frieden mit uns. Wer über diese Brücke geht, wer Jesu Tod und Auferstehung für sich persönlich in Anspruch nimmt, nur der gehört zu Gott. Soweit der erste Gedanke. Gott hat uns durch Jesus Christus gerechtfertigt. Und der zweite Gedanke, Gott macht Frieden mit uns. Gerechtfertigt sein heißt, Frieden mit Gott zu haben. Frieden ist in erster Linie kein schönes, warmes Gefühl im Herzen. Frieden beschreibt das neue Verhältnis zu Gott, unserem Vater. Nur wer weiß, dass er zu Gott, zu Jesus Christus gehört, wird im Frieden mit Gott leben können. Auch dann, wenn es mal nicht rund läuft in unserem Leben. In Gottes Frieden bin ich geborgen. Bei Gott habe ich einen Ort, wo ich geborgen bin, wo ich meine Sorgen entsorgen kann. Meine Sorgen und meine Krisen mögen vielleicht bleiben. Aber sie werden mich nicht mehr überrollen. Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung die Tür zum Vater geöffnet. Und Gott hält diese Tür offen, solange wir leben. Ich kann jederzeit ohne Voranmeldung und ohne Wartezeit zu Gott kommen. Bei ihm darf ich mein Herz ausschütten. Bei ihm darf ich meine Lasten abwerfen. Bei ihm darf ich aus meiner Unruhe zur Ruhe kommen. Weiß nicht, wie es euch geht, mir tut das unendlich gut. Das ist wie vor einem lieben Menschen in den Arm genommen zu werden. Das ist wie eine wärmende Decke in klirrender Kälte. Das ist wie ein Glas Wasser für die ausgetrocknete Kehle. In Gottes Frieden bin ich geborgen. Das heißt aber nicht, dass Gott uns den Himmel auf Erden versprochen hat. Gott verspricht euch und mir kein kleines Schlaraffenland, wo uns die Schnitzel oder je nach Geschmack das Salatbuffet in den Mund fliegt. Nach dem Motto, wenn du Christ wirst, ist alles gut in deinem Leben bis zum Schluss. Zu einem Leben mit Gott gehört auch Leid, gehören schwere Wege und Krisen und manchmal auch um des Glaubens willen. Gott hat Frieden gemacht und weil Gott uns seinen Frieden anbietet, können wir unsere persönlichen Kämpfe einstellen. Den Kampf um Selbstbehauptung. Der Kampf gegen uns selbst und unsere Unzulänglichkeit. Dem Kampf gegen Gott und seine Führung, die ich nicht immer verstehe. Den Kampf gegen meine Mitmenschen und unsere kleinen Kriege in der Ehe, der Familie, der Gemeinde und dem Beruf. Und noch zum dritten und letzten Gedanken. Gott hat uns Hoffnung geschenkt. Nochmal, vielleicht erinnert ihr euch an die Lieder, die Jan rausgesucht hat. Die haben genau das aufgegriffen, dass Gott uns Hoffnung schenkt und dass wir ihn deshalb anbeten dürfen. Tod und Auferstehung haben uns die Tür zum Vater geöffnet. Deshalb dürfen wir uns der Hoffnung und der Vorfreude auf die ewige Herrlichkeit rühmen. Die Hoffnung für alle übersetzt, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und diese Hoffnung erfüllt uns mit Stolz und Freude, dass wir einmal an Gottes Herrlichkeit in Vollkommenheit teilhaben dürfen. Gedanken, die mich besonders immer wieder beim Abendmahl freuen. Die Hoffnung und die Vorfreude, einmal bei Gott zu sein, die feiere ich so gerne im Abendmahl. Und in der Ewigkeit werden wir nicht die ganze Zeit da rumsitzen und Halleluja schreien, sondern wir nehmen an der Herrlichkeit Gottes teil. Und wir erfahren unvorstellbaren Frieden und unbegrenztes Glück. Wie das aussehen wird, kann ich mir nicht vorstellen, aber ich weiß, dass es grandios wird und jede Vorstellung übersteigt. Aber das Ziel, das manche, auch Christen, haben, so schnell wie möglich in die Ewigkeit zu kommen, das ist nicht das Ziel des Glaubens. Unser Ziel des Glaubens ist, dass wir Gottes Herrlichkeit durch unser Leben, Sein und Tun verherrlichen. Noch einmal, Ziel unseres Glaubens ist, dass Gottes Herrlichkeit hier und heute offenbar wird durch dich und mich. Wie könnte das aussehen? Was könnte das bedeuten, dass Gottes Herrlichkeit durch uns in Familie, Beruf, Nachbarschaft oder wo auch immer wirklich offenbar wird? Gottes Liebe und seine Herrlichkeit heute? Noch einmal, das ist die Basis unseres Glaubens, von Gott gerechtfertigt zu sein. Das Zweite, durch Jesu Tod und Auferstehung Frieden mit Gott zu haben. Und das Dritte, so lange, bis wir bei ihm in der Ewigkeit sind, wollen wir hier und heute Gott verherrlichen. Und nochmal zu den Liedern, die Jan rausgesucht hat. Hoffende Gemeinde, glaubende Gemeinde ist deshalb auch immer rühmende und anbetende Gemeinde. Hoffende Gemeinde ist immer auch rühmende und anbetende Gemeinde. Am Lob Gottes wird lebendige Gemeinde erkannt. Am Lob Gottes. Darf ich uns weiter fragen, welchen Rang haben Lob und Anbetung Gottes in unserem persönlichen Leben und in unserer Gemeinde? Welchen Rang haben Lob und Anbetung Gottes in unserem persönlichen Leben und in unserer Gemeinde. Sind wir nur Klagende und Bittende oder auch Lobende? Welchen Rang haben bei uns Loblieder? Strömt seine hoffnungsvolle Liebe zu uns, zu anderen Menschen, in unsere Familie, zu unseren Freunden, an unseren Arbeitsplatz, in unsere Nachbarschaft? Hoffnung bedeutet, dass wir Gott trotz mancher Bedrängnisse und Krisen loben und anbeten lernen können. Hoffnung ist die Gewissheit, dass schwere Zeiten uns nicht zerbrechen werden, sondern dass Hoffnung uns helfen wird, in der Geduld zu wachsen und zu reifen und zu einem lobenden und anbetenden Mensch zu werden. Ich habe uns ein neues Lied mitgebracht und freue mich, dass der Jonathan uns das gleich einspielt. Dieses Lied heißt, ist übrigens von Danny Blatt, falls das jemandem was sagt. Dieses Lied heißt, du siehst die Wunden, heilst mein Herz, beugst dich in meine Not herab, trocknest meine Tränen ab. O, wie wunderbar bist du, du siehst die Wunden, du heilst mein Herz, beugst dich in meine Not herab, trocknest meine Tränen ab. O, wie wunderbar bist du. Jonathan, spielst du es uns, dass unser Herz auch nicht immer gut drauf ist, dass wir Not kennen und Tränen. Und dann geht's weiter, in mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf und begleitet mich zu deinem Herzen, Herr. O, wie wunderbar bist du, o Herr, für mich. O, wie wunderbar bist du.